Heute ist praktisch die Fortsetzung dessen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich kann all denjenigen, die nicht da sein konnten, nur empfehlen, hört euch das nach, und weil das aufeinander aufbaut. Das ist etwas, dieses Thema, womit wir uns beschäftigen, das Blut Jesu, das Sühneopfer von Jesus, was das für uns bedeutet. Wenn wir das in seiner Tiefe erfasst haben und immer vor Augen haben, dann passiert uns das nicht, dass der Herr uns immer wieder ermahnt, zurückzukehren zur ersten Liebe. Weil dann ist die erste Liebe brennend, weil wir das in unserem Herzen haben, was Jesus für uns getan hat, und dass dieses allumfassende Opfer notwendig war für unsere Erlösung. Wir erkennen die Tiefe seiner Liebe zu uns, die Tiefe der Liebe des Vaters und der Barmherzigkeit Gottes, der sich über uns als sündhafte Rebellen erbarmt hat, die abgefallen waren von ihm. Und das ist der Kern, das Zentrum und das Fundament der Lehre der Apostel gewesen. Das haben alle Apostel, nicht nur bis hin zu Paulus, es gab da noch mehr Apostel, es gab sogar eine Frau, es gab sogar ein Ehepaar, wenn ihr das nachlesen könnt, Andronikus und Junia, das waren Ehepaar, die Apostel waren, bevor Paulus Apostel wurde. Könnt ihr nachlesen, Römerbrief. Barnabas war ein Apostel. So, und sie alle haben die Lehre der Apostel gepredigt. Und zwar öffentlich und in den Häusern. Und die Lehre der Apostel umfasst von ihren vier Säulen her, wenn wir es letzte Mal angeschaut haben, als erstes echte Buße plus Frucht der Buße. Als zweites der lebendige, tiefe Glaube an den Messias Jesus Christus plus Werke aus dem Glauben. Denn ohne Werke ist der Glaube tot, schreibt Apostel Jakobus. Und das Resultat der echten Buße und des echten Glaubens, das Ergebnis, die Echtheit, beweist sich darin, dass wir nicht nur einmal, sondern durch das Leben hindurch beständig der Buße würdige Frucht hervorbringen. Und dass unser Glaube Werke hervorbringt, ansonsten ist er tot. Und das finden wir an der dritten Säule der Lehre der Apostel wieder, und das ist Heiligung und Jüngerschaft. Das war das Thema, worüber sie am meisten auch gelehrt haben. Und das vierte ist, der vierte Hauptschwerpunkt der Lehre der Apostel ist die Wiederkunft des Herrn. Die Naherwartung, dass Jesus Christus kommt für seine Braut. Und er kommt als Richter der Lebenden und der Toten. Das waren so die vier Grundsätze, aber unten drunter das Fundament, die Lehre der Apostel beinhaltet Jesus Christus als den Gekreuzigten und Jesus Christus als den Auferstandenen. Und daraus haben sie die echte Buße, Glaube, Heiligung, Jüngerschaft und die Wiederkunft des Herrn heraus entwickelt. Und das waren die zentralen Themen, die die Apostel über die Jahrzehnte bis 95 nach Christus gepredigt haben. Dann ist Johannes gestorben. Und dann hat sich das angefangen zu verändern. Da kamen philosophische, menschliche Einflüsse rein. Der griechische Einfluss wurde dann stark, weil die messianischen, die jüdischen Apostel dann zerstreut wurden durch die Judenverfolgung und so weiter. Und von da an ging das mit der Christenheit etwas bergab. Nicht erst seit Konstantin, sondern seit dem Anfang des ersten Jahrhunderts. Und so hat man dann im Jahr 150 nach Christus diese Didache geschrieben. Und das ist eine lange Schrift, die gegen die Heretiker, also gegen die Irrlehrer geschrieben wurde. Um wieder zurückzukehren, müsst ihr mal überlegen, 150 nach Christus, um wieder zurückzukehren zu der echten Lehre der Apostel. Weil manche glorifizieren das heute, sagen, die ersten 300 Jahre lief die Gemeinde super. Das stimmt nicht. Das ging los, nachdem Johannes in die Ewigkeit gegangen ist und die jüdischen Apostel praktisch dann zerstreut wurden und das aus dem Heidentum übernommen wurde. Gut, aber und wir müssen zurückkehren zum Anfang, zu der Lehre der Apostel. Was hat Paulus, haben die 12 Apostel gepredigt? Und nochmal als Einschub zur echten Buße und die daraus resultierende Frucht. Ich habe vor 14 Tagen mal das, was aus dem Eindruck aus dem Gebetsabend kam, darüber gesprochen, dass wir umkehren müssen, Buße tun von dem, was so tief als Wurzel in uns steckt, von Selbstsucht, Selbstgerechtigkeit, Selbstgenügsamkeit, wo alles sich nur um uns selbst dreht, wo die Prioritäten des Reiches Gottes hinter unsere eigenen gerutscht sind. Und das betrifft eigentlich jeden von uns. Und ich habe dann hinterher, ab und zu kriege ich mal eine Resonanz von zwei Geschwistern hier aus der Gemeinde und einem von einem Bruder jetzt diese Woche, der nicht zur Gemeinde gehört, aber der die Predigt gehört hat, habe ich eine Resonanz bekommen, dass der Heilige Geist sie angefangen hat zu überführen. Und das sind Menschen, die ich kenne persönlich, die ein ganz rechtschaffenes, heiliges Leben führen. Es ging nicht um krasse Dinge, sondern es ging um die Wurzel in ihnen drin, diese Selbstsucht, sich auf sich selbst bezogene, die eigenen Dinge vor das Reich Gottes zu stellen. Und der Heilige Geist hat diese drei überführt und teilweise haben sie noch an demselben Abend unter Tränen Buße getan. Das ist der bußewürdige Frucht. Das ist echte Buße und dann in eine andere Richtung zu gehen. Preis dem Herrn, ich freue mich so, weil das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Eigentlich müssten wir alle auf die Knie gehen, unter Tränen Buße tun. Und behalten wir ein empfindsames, weiches Herz, was der Heilige Geist berühren kann, dass wir sofort reagieren. Amen. Dass wir die erste Liebe verlassen, das beginnt da, dass wir den Glauben an Jesus stückweise vernachlässigen und uns selbst mehr den Fokus stellen als Jesus und das Reich Gottes. Dann sind wir schon die zwei Stufen rückwärts gegangen. Zwei Stufen Abfall haben wir da schon hinter uns. Deswegen sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus, bedenkt, wovon ihr gefallen seid. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Kehrt um und zu der ersten Liebe, zu den ersten Werken. Und das, worüber wir letzte Woche angefangen haben zu sprechen und heute auch weiter sprechen werden, das ist dieser Kern der Botschaft der Apostel, das ist Christus, der Gekreuzigte, das Sühneopfer am Kreuz. Und wenn wir das, wie gesagt, vor Augen haben, alle Zeit und beständig, dann verhindert es, dass wir innerlich erkalten. Dann haben wir alle Zeit vor Augen, was Jesus für uns getan hat. Ich habe letzte Woche aus der Offenbarung das gelesen, Offenbarung 5, weil das ist im Himmel ist das der Fokus, der Vater auf dem Thron und das Lamm, was zu seiner Rechten sitzt. Alle Schöpfung, da steht alles, was lebt im Himmel, betet das Lamm an und den Vater. Der Fokus ist so auf dieses Opfer Lamm gerichtet, dass jeder, der dort oben ankommt, erkennt, dass es reine Gnade ist, reine Barmherzigkeit und Langmut und Güte des Vaters, der uns zur Umkehr führt, ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt und uns den Weg der Gnade eröffnet zum Glauben und gleichzeitig empfängst du mit der Gnade die Gnade in Heiligung zu leben. Amen. Das bewirkt die Gnade, die Errettung und die Heiligung. Doppelback. Trennt das bitte nicht, wie es heutzutage gemacht wird. Und du wirst das Lamm sehen, was für uns geschlachtet wurde. Das steht tatsächlich, dieses brutale Wort dort in Offenbarung 5. Jesus, das Lamm, das für uns regelrecht geschlachtet wurde. Das ist das, was Petrus bzw. Paulus gepredigt hat an die Korinther. Ich nahm mir vor, unter euch nur ein was zu predigen, nämlich Christus und Christus als gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 3. An die Galater schreibt er in Galater 3, Vers 1, O ihr unvernünftigen, unverständlichen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer hat euch verhext? Dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorcht. denn ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Hier steht's. Das heißt, Paulus hat ihnen Christus als gekreuzigt so gepredigt, dass es ihnen vor die Augen gemalt wurde. Und Zauberei und Hexerei verschleiert das Kreuz. Und hier reden wir nicht von okkulten Mächten. Hier reden wir nicht von Satanisten und Hexen und Hexen, die Flüche abschicken, um die Christen zu verzaubern. Das ist christliche Hexerei. Hexerei und Zauberei, die sich in christlichen Kreisen bewegt, die das Kreuz verschleiert. Und das Bild auf den Gekreuzigten mit humanistischen Dingen überschattet. Menschengefällig, menschenbezogen. Um dann zurückzukehren zu einer Werksgerechtigkeit, wie es bei den Galatern war, zu denen sagt er, ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und die anderen, die unter dieser Verzauberung gelitten haben, unter dieser christlichen Hexerei, das waren die Gnostiker, und heute kannst du die ganze Kategorie der Gnadenlehre, der falschen Gnadenlehre, in diese Kategorie einordnen. Das gab es damals bis zum heutigen Zeitpunkt. Da wird das Kreuz verschleiert, was es in unserem Herzen bewirkt, um in Heiligung zu leben, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Zauberei verschleiert das Kreuz. Und wir haben letzte Woche angefangen, uns mit dem Thema des Sühneopfers von Jesus zu beschäftigen und machen heute einfach weiter, weil das baut deinen Glauben auf. Und aus diesem Glauben erwächst die echte, wahre Liebe, die Agape-Liebe. Und es beseitigt den Schleier der christlichen Hexerei. Und du hast den Blick alle Zeit frei auf Christus als den Gekreuzigten. Amen. Gut, letzte Woche war das so, ich habe das von gehört, also als Resonanz, auch ist immer gut, wenn man das bekommt, dass ich da, wo wir drüber gesprochen haben, und zwar, dass sich wie eine Tür des Verständnisses hier geöffnet hat. Und das, ich meine, und das war für alle, die da waren, die meisten können es bestätigen, wie eine Tür, die aufgegangen ist, plötzlich wurde ein Verständnis über Christus und über sein Sühneopfer freigesetzt, über Dinge, die wir schon lange Christen sind, eigentlich wissen. Aber es ist in der Regel viel Theorie, Verstandeswissen. Wir können alles zitieren, Glaubensbekenntnisse zitieren, wir können alles richtig hersagen. Aber es ist keine Offenbarung, Erkenntnis im Herzen. Und letzte Woche hat der Herr hier eine Tür aufgemacht und die Furcht des Herrn war hier im Raum. Amen. So diese Ehrfurcht vor dem, was Gott getan hat. Du kannst mit Gott nicht spielen. Du kannst mit diesem Opfer von Jesus einfach leichtfertig umgehen, selbst mit der Liebe des Vaters, wie manche so leger und so leichtfertig und so oberflächlich damit umgehen. Du kannst mit einem Gott nicht so hantieren. Wie gesagt, ich gehe nicht ins Detail vom letzten Mal. Das würde jetzt viel zu lang dauern, das nochmal aufzuarbeiten. Hörst du das an? Öffne dir dein Herz, nimm das rein und bitte den Heiligen Geist, dass er diese Salbung, die da war letzte Woche, dass er dir das gibt und dir die Tür des Verständnisses öffnet. Ich habe den Hebräerbrief schon zigmal gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Auch über das Sühneopfer, die Botschaft vom Kreuz, alles. Habe schon drüber gesprochen. Auch über den Hebräerbrief. Nach dem letzten Sonntag, ich hatte so ein Drängen am Montag früh um meine Zeit mit dem Herrn, ich musste den Hebräerbrief lesen, ab Kapitel 7. Ich habe das verschlungen, als hätte ich das noch nie vorher gelesen. Und plötzlich wurde das so lebendig, das wurde so plastisch, das wurde so real. Und das meine ich damit, wir können viel wissen und es bringt keine Frucht. Aber im Herzen geoffenbart durch den Heiligen Geist bringt eine Veränderung. Und wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, auch im Zusammenhang mit der Lehre der Apostel, also die Botschaft vom Kreuz, die Gottes Kraft ist und dass das die zentrale Kraft des Sühneopfers ist das Blut. Ist das Blut des Lammes. Das Blut von Jesus. Und das ist das, was wir erkennen müssen. Weil es steht in Offenbarung 12, Vers 11, dass da, Vers 10 im letzten Teil, dass der Verkläger der Brüder, nämlich Satan, einer seiner Titel ist, der Verkläger der Brüder, Satan bedeutet zu Deutsch Widersacher, Teufel bedeutet Durcheinanderbringer, Räuber, der stiehlt, der mordet und bringt. Aber da ist auch ein Verkläger der Brüder, der im Himmel die Brüder und die Schwestern Tag und Nacht verklagt. Es ist etwas, was stattfindet, ohne dass wir das sehen, weil im Himmel, wir haben kein, ne, das entzieht sich unserer Kenntnis. Nur durch das Wort Gottes kriegen wir die Offenbarung, dass Satan Zugang hat noch und dass er uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Und was fordert er? Er sagt, das nennt sich ein Nachfolger von Jesus. Er sündigt genauso oder sie wie die Welt. Schau in die Gedanken rein, schau in die Worte rein, schau dort rein, wenn sie alleine sind. Satan kennt, er ist im Geist, er kann dich rund um die Uhr kontrollieren. Und dann klagt er dich an und dann sagt er zu Gott, wenn du ein gerechter Gott sein willst, musst du diesen Menschen erstens für seine Sünde bestrafen. Weil das Erste, was Sünde hervorbringt, ist der Zorn Gottes. Und zweitens erst der Tod. Müssen wir wissen. Erst der Zorn Gottes, Sünde fordert immer den Zorn Gottes heraus. Ihr könnt es im Alten Testament lesen, als das Volk sündigte, zum Beispiel mit den moabitischen Damen da, oder midianitischen, Unzucht trieb, fraß das Feuer des Zornes Gottes am Rand des Lagers und verzehrte einfach die Menschen. Oder eine Plage fiel auf sie. Das heißt, Sünde fordert zuerst den Zorn Gottes heraus, und zweitens trennt es den Menschen von Gott. Und das bedeutet Tod. Tod bedeutet Trennung von Gott. Ewiger Tod dann. Ne? Ich meine nicht den physischen, wenn wir aus unserem Körper gehen. Das ist eine Trennung von Leib, Seele, von Geist, Seele, von unserem Körper. Ich meine den ewigen Tod. Das ist Trennung. Das bedeutet Tod. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das müssen wir erkennen, was die Sünde bewirkt, den Zorn und die Trennung. Und es gibt nur einen Weg zurück zu Gott, nämlich durch ein Opfer, durch Sühnung. Sühnung ist ein altdeutsches Wort, ich habe das letzte Mal die Definition, lese vielleicht dann nochmal im Zusammenhang mit Jesus, was die Definition bedeutet. Sühnung bedeutet, Leben steht für Leben. Der Sünder muss durch ein stellvertretendes Leben ausgelöst werden durch Sühnung. Sühnung stillt zuerst den Zorn Gottes über die Sünde und hebt die Trennung, die Sünde auf, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also es muss für einen Sünder muss stellvertretend ein Lebewesen sein Blut lassen, das heißt sterben, damit er nicht diesen Tod erleidet. Es muss etwas stellvertretend geschehen. Deswegen liegt die Kraft des Kreuzes im Blut. Und wir sind letzte Woche der Frage nachgegangen, warum das Blut, und ich lese die zwei Schriftstellen nochmal durch, und zwar 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben oder die Seele des Fleisches ist in seinem Blut. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seelen. Das heißt, nur das Blut kann uns herauslösen aus dem Zorn Gottes und aus der Trennung von Gott und uns wieder in einen gerechten Stand versetzen. Das ist das Ziel von Sühnung, uns wieder in einen Gerechtigkeitsstand vor Gott zu setzen. Und dafür muss Blut fließen. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also es muss Leben steht für Leben. Und um das zu erkennen, was Jesus im neuen Bund getan hat, müssen wir zuerst den alten Bund erkannt haben. Ohne das Verständnis, was im alten Bund geschehen ist, haben wir ein nur limitiertes Verständnis des neuen Bundes und gehen viel zu leichtfertig damit um. Jesus hat dich erlöst, alles vollbracht, alles ist okay. Deswegen haben die messianischen Juden einen Teil, nicht alle, aber einen Teil davon, ein viel besseres Verständnis von dem neuen Bund als wie die meisten Christen aus den Nationen. So, und darüber haben wir letzte Mal ausführlich, wie gesagt, ich kann euch das nur empfehlen, ich gehe nicht ins Detail, das war so umfassend, letzte Woche über das, was das Blut im alten Bund gewirkt hat. Bis hin zum großen Versöhnungstag, was der wichtigste jüdische Feiertag ist, Yom Kippur. Und was dort geschehen ist, haben wir das letzte Mal gesagt, aber das ist ein ganz klarer Vorläufer dessen, was Jesus getan hat am Kreuz. Und im alten Bund ist literweise Blut geflossen, Unmengen von Blut, um die Sünden, nicht der Heiden, die Heiden hatten keine Vergebung. Kein Gesetz und keine Möglichkeit an einem Bund, keine Gottesbeziehung und keine Möglichkeit der Vergebung. Nur das jüdische Volk, was Gott auserwählt hatte, hat durch den alten Bund das Gesetz, den Hohepriester, die untergeordneten Priester, ein Opfer mit Blut, die wahrhaftige Sühnung, die für den Zeitpunkt von Gott vorgesehen war, für diesen Zeitraum, es hatte Vergebung, Rechtfertigung. Und das Zentrale war jedes Jahr dieser große Versöhnungstag, wo die Sünden des ganzen Jahres durch den sogenannten Sündenbock weggetragen wurden, das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Nach dem Opfer hat der zweite Ziegenbock wurde dann vor dem Hohepriester gebracht. Er hat dann den Hand aufgelegt, hat über den die Sünden des ganzen Volkes, des ganzen Jahres bekannt. Und dieser Ziegenbock wurde in die Wüste geschickt, in einen Ort, wo er nie wieder zurückkam. Also da hat die Sünden des Volkes hinweggetragen. Und der andere Ziegenbock wurde ja geschlachtet und dann ging der Hohepriester da in das Allerheiligste hinein, einmal im Jahr, und hat dieses Blut auf dem Sühnedeckel der Bundeslade dargebracht. Nochmal zur Erinnerung. Weil das ist wichtig, weil wir das jetzt gleich noch hören werden, was Jesus getan hat. Die Bundeslade, die Stiftshütte, der Hohepriester, das Opfer, die Vergebung, die Rechtfertigung, das sind alles Abbilder vom Himmel auf die Erde. Das heißt, Mose hat auf dem Berg in der Gemeinschaft mit Gott eine Vision gesehen, das heißt einen offenen Himmel, und er sah das himmlische Heiligtum. Er sah die himmlische Stiftshütte. Es gibt im Himmel ein Tempel, eine Stiftshütte mit einer Bundeslade. Steht in Offenbarung zweimal, dass die Tür des Tempels im Himmel sich öffnete und die Lade des Bundes sichtbar wurde. Das heißt, Mose sah dieses Abbild im Himmel und er sollte alles originalgetreu, plus in geringerem Maßstab, sollte er es auf dieser Erde nachbauen. Das heißt, diese Stiftshütte war eine Kopie, ein Abbild dessen, was im Himmel jetzt noch Bestand hat. Ein Abbild. Ja? Und so war auch Mose ein Vorläufer, ein Vorschatten des wahren Mittlers, Jesus Christus. Er war der Mittler im alten Bund, Jesus der Mittler im neuen Bund. Aaron, der Bruder von Mose, wurde als Hohepriester eingesetzt. Und er war der Schatten, das Abbild des Priesters Melchisedek im Himmel, der weder Anfang noch Ende hat. Lesen wir als Hebräerbrief, kannst du nachlesen. Und Jesus wurde eingesetzt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, nicht nach der aaronitischen Ordnung. weil er aus dem Stamm Juda kam und nicht aus dem Stamm der Leviten. Das heißt, der alte Bund mit seinen ganzen Ritualen, mit seinen ganzen Dingen, war ein Schatten, ein Abbild. Das war nichts Verkehrtes, das war nichts Falsches, wie es heute gesagt wird. Es war einfach ein Vorläufer. Es war ein Abbild, es war ein Schatten, bis das Vollkommene kam. Und diese ganzen Opferzeremonien, die gingen 1670 Jahre. Also ca. 1600 vor Christus wurde die Stiftshütte gebaut, dann ging das Opferdienst los und 70 nach Christus wurde der letzte Tempel zerstört. Heute gibt es keine Opfer mehr. So. Und diese 1670 Jahre lief das Blut in Strömen. Das heißt, jeder Israelit, dem eine Sünde bewusst wurde, musste mit einem Opfertier in den Tempel Buße tun. Der Priester schlachtete den Ziegenbock oder Schaf oder was, brachte das Blut an den Altar und die Schuld und die Sünde des Israeliten wurde gesühnt. Der Zorn Gottes gestillt und die Sünde vergeben und er wurde wieder als gerecht gesehen. Und einmal im Jahr, ne, der große Versöhnungstag, wo das ganze Volk gesühnt wurde. Das Blut im alten Bund der Opfertiere konnte die Sünden aber bloß bedecken. Selbst auf der Bundeslade, die im Allerheiligsten stand, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr Zugang hatte, brachte er das Blut in einer Schale und sprengte es an die Bundeslade und brachte es auf dem Sühnedeckel. Das heißt, der Deckel mit Gold überzogen auf der Bundeslade, worauf die zwei Cherubim waren. Und in dieser Mitte, zwischen den Cherubim, sagte Gott zu Mose, von diesem Ort will ich zu dir reden. Das, dort war die Herrlichkeit Gottes. Das war so eine bläuliche Flamme der Shekinah-Herrlichkeit Gottes. Das war der Thron Gottes auf der Erde, zwischen den Cherubim auf der Bundeslade, auf diesem Sühnedeckel. Und im Hebräischen heißt das Yom Kippur, also der große Versöhnungstag. Und dieses Wort habe ich letztes Mal schon erklärt, Kippur kommt von Kippurim und das heißt etwas zu bedecken. Das heißt, der Sühnedeckel bedeckte das Gesetz Mose, was unten drin lag in der Bundeslade. Und zwischen dem Gesetz und der Herrlichkeit Gottes musste etwas bedeckt werden, um den Zorn Gottes zurückzuhalten. Weil das Volk Israel die Gesetze ständig gebrochen hat. Und so musste der Hohepriester einmal im Jahr dort zwischen dem Gesetz und zwischen der Herrlichkeit Gottes auf den Deckel das Blut ausgießen, sodass es Kippurim bedeckt, die Sünden des Volkes, dass der Zorn Gottes nicht entbrennt über sein Volk. Aber das Blut der Opfertiere hatte diese Wirkung des Bedeckens, diese Sühnung, hat die Sünden bedeckt, konnte sie aber niemals entfernen. Deswegen ist literweise dort das Blut geflossen, um die Sünden des Volkes zu bedecken. Wenn du dich mal reindenkst, was ein Israelit, wie er gelebt hat, wenn du gesündigt hast, das ist bewusst geworden, die Gesetze des Mose gebrochen, gelogen, gestohlen, falsch Zeugnis gegeben, die Eltern nicht geehrt, Gott nicht geehrt, du hast ein Bildnis gemacht, Götzen zu Hause, den Schabbat nicht geheiligt. Wenn du das gemacht hast, gab es gleich ein paar Steinchen. Und Ehebruch begangen. Oder du warst neidisch auf das, was deinem Nachbar gehört. Dir ist das bewusst geworden, weil Gott sieht das. Musst du mit deinem Opfertier in den Tempel der Priester schlachten. Und dann wurde eine Sühnung vollzogen für diese eine Sünde. Und der Zugang ins Allerheiligste war geschlossen. Nur der Hohepriester konnte einmal dort rein im Jahr, um diese Sühnung zu vollziehen. Das heißt, Sühnung ohne Blut ist unmöglich. Das Blut bewirkt die Sühnung, den Zorn Gottes zu stillen, Vergebung, Versöhnung mit Gott und es bewirkt Rechtfertigung. Im alten Bund, wie gesagt, durch die Tieropfer. Und jetzt schauen wir mal rein in Hebräer 8, Vers 1. Wie gesagt, das ging reichlich 1600 Jahre lang und dann kam Jesus. Und der Hauptschwerpunkt, von dem der Hebräerbrief spricht, ist Jesus als der hohe Priester. Hebräer 8, Vers 1, die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Man nimmt an, dass Paulus das geschrieben hat in den Aussagen eines Kirchenvaters im 2. Jahrhundert, ist das mit unter die Paulusbriefe eingeordnet worden, der Hebräerbrief. Er sagt ja, die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen hohen Priester, der im Himmel ist. Und zwar dient er an der wahrhaftigen Stiftshütte. Nicht am Abbild auf der Erde, sondern Jesus dient in der Stiftshütte im Himmel, im Original. Amen. Unser hoher Priester ist da oben. Und das ist sein Dienst, den er versieht, seit er in den Himmel aufgefahren ist. Ist Jesus unser hoher Priester im Himmel. Das ist die Hauptsache bei dem, was wir sagen. Und das möchte der Heilige Geist uns ganz neu bewusst machen. Wir haben einen hohen Priester und wir brauchen einen hohen Priester im Himmel, der dort für uns eintritt, weil es immer noch den Verkläger der Brüder gibt, der uns Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Jesus war genauso dieser, nicht der Sündenbock, der die Sünden weggetragen hat, aber er war das wahrhaftige Lamm Gottes. Johannes 1, 29 sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweggetragen hat. Und zwar ein für alle Mal. Jesus hat ein einziges Opfer gebracht für all unsere Sünden, um sie zu sühnen und um die Sünden wegzutragen. Um den Zorn Gottes zu stillen, und damit wir Vergebung, Versöhnung und Rechtfertigung mit Gott haben. Ich lese nochmal die Bedeutung von Sühnung und Versöhnung. Das bedeutet Wiederherstellung eines guten Verhältnisses zwischen Feinden. Um dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen, müssen die Faktoren beseitigt werden, welche die Feindschaft hervorgerufen haben. Das geschieht durch das Sühneopfer. Versöhnung mit Gott ohne Sühne ist unmöglich. Und ein Sühneopfer, die Definition davon, ist ein als Sühne für eine begangene Sünde dargebrachtes Opfer mit dem Ziel, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Mit dem Sühnetod Jesu wurde die Menschheit von Sünde und dem Zorn Gottes befreit. Seit der Zeit der Aufklärung hier in Europa hat sich in christlichen Kreisen eine humanistische Versöhnungslehre entwickelt, die bis heute noch sehr stark wirkt. Also die meisten Christen sind von dieser stark aufklärerisch-humanistisch eingefärbten Lehre geprägt. Das prägt Deutschland mindestens schon seit 300, 350 Jahren. So, und diese humanistische Versöhnungslehre besagt, es wird bevorzugt von der Liebe Gottes gesprochen. Nicht Gott muss versöhnt werden, sondern Gott ist der versöhnende Versöhner für uns Menschen. Das haben wir oft gehört. Wenn es um Sühneopfer und Tod von Jesus geht, Gott ist so lieb, ist er auch, er ist voller Liebe und er versöhnt uns mit sich selbst. Ja? Das ist wahr, das ist grundsätzlich richtig, aber es ist nicht der erste Punkt. Weil es ist auf den Menschen bezogen, sondern das Erste, was das Sühneopfer von Jesus Christus bewirkt hat, war, den Zorn Gottes zu stillen. Das heißt, im theologischen Fachbegriff heißt das, dem Zorn Gottes Genugtuung zu geben. Und dann erst die Sünden wegzunehmen, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir Frieden mit Gott haben. Das heißt, Gott steht im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Und dort müssen wir wieder zurück, weil das ist biblisch. Amen. Erst muss der Zorn Gottes gestillt werden, der deine Sünden, was deine Sünden hervorgebracht haben. Und dann erst kannst du Vergebung erlangen und Versöhnung mit Gott. Und das müssen wir ganz neu in den Fokus bekommen. Durch den stellvertretenden Sühnetod von Jesus wurde der Zorn Gottes gestillt, Genugtuung getan und dann wurde die Trennung aufgehoben und Satan wurde entwaffnet, weil der Schuldschein gelöscht wurde. Was sagt die Schrift? Das sind nicht meine Aussagen, was ich jetzt gedacht habe. Jesaja 53. Ist die Prophetie, die Gott gegeben hat über seinen Sohn, über das Sühnopfer. Das ist eine Stelle, die wir oft proklamieren, wenn es um körperliche Heilung geht. Aber körperliche Heilung ist nur ein Teil von dieser Stelle. Ich lese euch mal diese Stellen aus Jesaja und dort seht ihr, was der biblische Inhalt von Versöhnung ist. Und hier steht Vers 4 und 5, für wahr, Jesus ist es natürlich, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Hier steht es, die Strafe, nämlich der Zorn Gottes, lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier ist die richtige biblische Reihenfolge, wie Gott das sieht. Und die Menschen haben das verdreht. Das heißt, die Strafe für unsere Sünden, der Zorn Gottes, lag auf Jesus. Das ist das, was ihn zuerst am Kreuz getroffen hat. Und das ist das, worum er im Garten Gethsemane unter Schweiß und Blut dreimal zu Gott geschrien hat, mein Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Weil Jesus ist das lebendige Wort Gottes und er hat diese Schriftstelle ja prophezeit. Er ist das lebendige Wort, aber er wusste, dass ihn am Kreuz die Strafe, der Zorn Gottes für die Sünden der ganzen Menschheit treffen wird. Das heißt, die Höllenqualen von allen Menschen, die jemals gelebt haben. Er hat nicht nur die Sünden weggetragen, ans Kreuz genommen, alle Krankheiten und Schmerzen, sondern zuerst den Zorn Gottes erduldet. Und dann steht im nächsten Vers, im Anschluss dran, damit wir Frieden hätten, Versöhnung mit Gott, durch Vergebung, die möglich geworden ist. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das Wort, was hier geheilt oder Heilung durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden, das bezieht sich nicht nur auf körperliche Heilung. Das hebräische Wort und genauso das griechische Wort aus 1. Petrus 2,24, wo das zitiert wird, durch seine Striemen sind wir Heilung, haben wir Heilung erfahren, das Wort bedeutet eine Errettung, eine vollständige Erlösung in Leib, Seele und Geist. Amen. In dem Blut Jesus, durch seinen Striemen, ist uns eine vollständige Errettung und Erlösung geworden für Leib, Seele und Geist. Und warum ist das möglich geworden? Weil Jesus zuerst den Zorn und die Strafe Gottes für deine und meine Sünden getragen hat. Amen. Ihr Lieben, und das muss raus aus uns, dieses Verständnis, dieses humanistisch geprägte, von der Aufklärung verseuchte Gottesbild, Versöhnungslehre. Wir müssen das wieder in den Blick kriegen. Christus als gekreuzigt für deine und meine Sünden. Das bedeutet, so wie Jesus dort geschlachtet wurde, wie er zugerichtet wurde am Kreuz, das wäre dein oder mein Platz gewesen. Er hat alles, das Sühneopfer geschah stellvertretend. Auch im Alten Bund, kein Stier, kein Schaf, kein Ziegenbock hat dort eine Sünde begangen, ne, dass er dafür sterben müsste, sondern diese Opfer sind stellvertretend geschehen. So waren es die Vorläufer. So ist Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, um zuerst den Zorn Gottes zu tragen. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dann kommt die Furcht Gottes auf uns, wir demütigen uns vor Gott und jeder kleine Funken oder Faser von Selbstgerechtigkeit geht aus uns heraus. Wenn du heute hier sitzt und sagst, was, das geht nicht so richtig ein bei mir. Wenn du die Gedanken in dir jetzt trägst, ich sehe es nicht, aber der Herr sieht es. Was, ich hätte müssen dort am Kreuz sterben, so wie Jesus? Waren meine Sünden denn wirklich so schlimm? Den Zorn Gottes herausgefordert durch mein Leben, und um so einen grässlichen, brutalen Tod zu sterben? Wenn du diese Frage in dir hast und das hinterfragst, kannst du sofort von deinem Stuhl auf die Knie gehen, unter Tränen Buße tun für deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit. Weil das ist die Wahrheit Gottes. So sieht Gott uns, als wir ohne Christus waren. Jesus hat das stellvertretend getragen. Für dich und für mich. Das wäre dein oder mein Platz gewesen. Und der volle Zorn Gottes hätte dich getroffen und mich. Jesus tat das stellvertretend für uns und hat uns gesühnt, hat uns losgekauft. Amen. Lasst uns damit nicht spielen oder leichtfertig umgehen. Lasst uns das ehren, wertschätzen, anerkennen. Und deswegen steht in der Offenbarung, dass alle das Lamm anbeten. Amen. Weil er der Einzige ist, der uns zu Gott zurückführt. Der Einzige, der durch seine Liebe uns stellvertretend herausgesühnt hat. Und die Kraft der Sühnung lag in seinem Blut. Denn das Blut ist zur Sühnung gegeben, weil die Seele ist im Blut. Und in den weiteren Stellen im Jesaja 53 steht, dass er seine Seele ausgeschüttet hat. Jesus hat sein ganzes Blut, seine ganze Seele für uns dahin gegeben. Ist mal noch den Vers 8. Vers 8b. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe der Zorn Gottes getroffen. Hier bei Jesaja geht es dreimal darum, dass Jesus den Zorn Gottes die Strafe getragen hat. Und Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen, die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Dann steht, dass er unsere Sünden wegträgt. Erst die Strafe und dann im Vers 11 die Sünde wegtragen und das Ziel der Sühnung ist, die vielen gerecht zu machen. Amen. So, und das hat es Jesus gekostet, unsere Erlösung. Amen. Das war, ist und wird immer bleiben die Lehre der Apostel. Christus als den, der gekreuzigt wurde. Und ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt, der den Zorn Gottes für euch getragen hat und die Sünden hinweggenommen, um euch in einen gerechten Stand zurückzubringen. Und dieses Gnadenangebot von Jesus, dieses Gnadenangebot des Vaters, gilt für jeden, der erstens sich demütigt, seine Sünden bekennt und Buße tut. Denn ohne Demut empfängt kein Mensch die Gnade Gottes. Und das ist das, was ich vor 14 Tagen gesagt habe. Solange wir nicht erkennen, dass wir vor Christus, als wir ohne Christus waren, nichts Gutes in uns hatten, keinerlei Furcht des Herrn und die vollkommene Herrlichkeit Gottes verloren haben. Wenn wir das nicht erkannt haben, dann können wir die Gnade Gottes nicht empfangen. Und Gott gibt seine Gnade an den, der an den Messias glaubt, dass er stellvertretend für uns dort starb, uns Frieden mit Gott und Versöhnung geschaffen hat, Vergebung und natürlich auch körperliche Heilung. Ist dort im Paket mit inbegriffen, weil Heilung des Körpers gehört zum Erlösungswerk dazu, weil Krankheit und Tod eine Folge von Sünde ist. Und wenn Jesus die Strafe und die Sünden weggenommen hat, hat er auch die Folgen davon, nämlich Krankheit und Tod, mit entfernt. Amen. Und das ist biblische Wahrheit. Das sollten wir wieder ganz neu ergreifen und anwenden. Jetzt lasst uns mal weiter über Jesus noch sprechen, über seinen Dienst als Hohepriester, damit du ihn noch mehr lieben lernst, wie du es bisher schon tust. Und zwar Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er, also Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das heißt, Jesus war der hohe Priester, das vollkommene Opfer und der Mittler des neuen Bundes in einer Person. Und er hat am Kreuz ein vollkommenes Opfer dargebracht. Und dann hat er eine ewige Erlösung vollbracht. Und zwar nicht in einer irdischen Stiftshütte, sondern er ist in den Himmel selbst hineingegangen. Und da steht in Hebräer 8, Vers 11. Als aber Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er in das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, Jesus ist nach seiner Kreuzigung mit seinem Blut in den Himmel, in das himmlische Allerheiligste und hat dort auf der himmlischen Bundeslade, kann man das Bild mal einblenden bitte, auf der himmlischen Bundeslade, auf dem himmlischen Sühnedeckel zwischen den himmlischen Cherubim sein Blut dargebracht. Das Bild, das liebe ich so sehr, so aussagekräftig, das zeigt die Sühnung, die Jesus für uns vollbracht hat, das hängt bei mir oben im Büro. Und dort seht ihr mal ein Bild, was Jesus getan hat nach seiner Kreuzigung. Er ist in den Himmel selbst gegangen. Hier steht's, Hebräer 9. Er ist in das größere, vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Nicht von dieser Schöpfung. Er ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das himmlische Heiligtum gegangen. Und hat dort eine einmalige, ewige, vollkommene Erlösung, Vergebung, Versöhnung, Sühnung und Rechtfertigung vollbracht. Das ist der Grund, warum wir sagen, das Evangelium bedeutet, wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Die Rechtfertigung ist das Ziel von Sühnung. Aber der Weg dahin, habe ich euch erklärt. Wenn wir sagen, wir sind Gerechte in Christus, wir haben Christi Gerechtigkeit. Denk immer daran, welchen Weg Jesus gegangen ist, um dir das zu schenken. Er hat dort im Himmel den Schuldschein gelöscht, der gegen uns stand. Und deswegen ist es wichtig, das zu erkennen, was das Blut für dich getan hat von Jesus und es entsprechend anzuwenden. Wenn der Verkläger der Brüder Tag und Nacht dort für dich verklagt im Himmel, dass der hohe Priester im Himmel ist, sich für dich einsetzt. ist das mal weg. Es gibt noch viel mehr Stellen im Hebräerbrief, aber ich werde das jetzt mal aus Zeitgründen nicht weiter ausbauen. Aber ihr seht, was Jesus dort für dich und für mich getan hat. Und das ist das, was der Hebräerbrief beschreibt, was im Geistlichen geschehen ist. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rein, weil das ist immer mit dem Irdischen verbunden. Denn Jesus, als er auferstanden ist, früh am ersten Tag der Woche, ist er der Maria Magdalena begegnet. Das lesen wir in Johannes 20, Vers 17. Und Maria Magdalena sagt dann zu ihm, Rabuni, also mein Meister, und fällt vor ihm nieder. Und sie will seine Füße umarmen. Das war dieselbe Frau, die Jesus schon mal, was wir heute gehört haben, mit dem Salböl gesalbt hat und seine Füße mit ihrem Haar gewaschen hat. Und sie wollte ihn als Liebe umarmen. Mein Meister ist auferstanden, Rabuni, mein Meister. Und Jesus sagt zu ihr, stopp, rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel aufgefahren. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Rühre mich nicht an, weil der hohe Priester durfte von keinem Menschen berührt werden, als er auf dem Weg ins Allerheiligste war, um das Sühneopfer darzubringen. Aber Jesus in seiner Liebe hat sich Maria Magdalena und ins andere Evangelium beschreibt uns, dass er noch drei anderen Frauen erschienen ist, in seiner Liebe ihnen gezeigt. Aber rühr mich nicht an. Und dann ist er mit seinem Blut, das nächste beschreibt uns der Hebräerbrief, im Geist zu Gott aufgefahren. Er hat ja einen neuen Körper, er kannte Himmel, Erde, er konnte alles gleichzeitig besuchen. Und hat dort im Himmel dieses ewige Opfer dargebracht. So, und das war am ersten Tag der Woche. Und am Abend des ersten Tages der Woche, die Juden sagen abends nach 18 Uhr, hatten die Jünger sich ja eingeschlossen. Und da tritt Jesus mitten unter sie. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und dann sagt er zu den Jüngern, nehmt hin den Heiligen Geist. Und er blies sie an. Das heißt, Jesus hat, wie gesagt, auferstanden, hat im Himmel das himmlische Opfer dargebracht auf dem Sühnedeckel des himmlischen Tempels oder Stiftshütte auf dem Sühnedeckel. Und am selben Tag wurden alle 11 Jünger von neuem geboren. Denn er blies sie an, nimmt hin den Heiligen Geist. Das heißt, das war die Wiedergeburt der 11 Jünger. Und er blies sie an, nimmt hin den Heiligen Geist. Und was geschah? Zu Pfingsten, der Heilige Geist fiel auf sie und sie fing an, in neuen Sprachen zu reden. Das ist einer von vielen biblischen Beweisen, dass die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Erstlingsgabe des Geistes, die wir da empfangen, etwas anderes ist, als wie die Geistestaufe, die sich beweist durch Reden mit neuen Sprachen. Amen. Es ist was Unterschiedliches. Das empfängt jeder bei seiner Bekehrung, die Erstlingsgabe. Und den Geist Gottes mit dem Sprachenreden, das vollkommen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, nur der, der die Gabe des Vaters tatsächlich sucht. Wer es ablehnt, empfängt es nicht. Und dann sagt er zu den Jüngern, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten, und wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Er gibt ihnen sofort die Vollmacht, die vorher nur der Menschensohn hatte, nämlich Sünden zu behalten und Sünden zu vergeben. Was bedeutet das? Das heißt, die Jünger hatten die Vollmacht, Menschen, die Buße tun, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das war ja dann zu Pfingsten so, ne? Kehrt um und 3000 taten Buße. So, aber die Jünger haben gesagt, nein, deine Buße ist nicht vom Herzen, deine Sünden sind dir behalten, sind nicht vergeben. Das ist apostolische Vollmacht. Nicht so lächer. Sie hatten die Vollmacht, weil sie wussten, was es ihren Meister gekostet hatte. So, jetzt kommen wir wieder ins Heute, Jetzt und Hier. Ihr seht ja, was Jesus als hoher Priester getan hat. Und damit wir das Blut Jesu richtig auch gebrauchen und anwenden, weil der Verkläger der Brüder ja ständig uns verklagt, müssen wir wissen, was es für uns tut, was es für uns getan hat, die Erkenntnis. Das haben wir jetzt ausführlich betrachtet. Und jetzt kommen wir mal dazu, dass wir das Blut auch anwenden müssen. Das Blut Jesu ist da, aber überwinden durch das Blut bedeutet, ich muss es anwenden. Nehmen, anwenden. Das nützt nichts, wenn du eine Waffe bekommst, um dich zu verteidigen und du hast sie an der Wand hängen. Du sagst, oh, ich bin bewaffnet. Schwertkämpfe für mich oder so. Nee, du musst sie in der Hand nehmen und musst dann tatsächlich im Irdischen, ne, musst es tatsächlich einsetzen. Und genauso ist es im Geistlichen. Wir wissen alle, dass was das Blut Jesu ist nichts Neues für euch oder für uns. Was das Blut Jesu getan hat, aber um Satan überwinden, kannst du nicht sagen, oh, das Blut ist da. Da sagt er, oh, das weiß ich. Aber damit ist er noch nicht aus dem Weg, sondern wir müssen es anwenden. Amen. So, und die erste Anwendung des Blutes lesen wir in Römer 3, Vers 24a. Und mit dieser ersten Anwendung steht und fällt alles Weitere. Ich will sogar sagen, mit dieser Anwendung steht und fällt dein Christenleben. Und da schreibt Paulus hier in Römer 3, Vers 24, ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Dieses Sühneopfer von Jesus wird für dich wirksam durch den Glauben an sein Blut. Wenn du das glaubst, was das Blut für dich am Kreuz getan hat. Und aus dem Glauben kommt die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung der Bedeutung des Blutes, was es für dich getan hat. Die Hochachtung davor. Und das hält die erste Liebe frisch. Amen. Die erste Anwendung, Glaube. Und der Glaube kommt durch das Wort. Die zweite Anwendung des Blutes lesen wir in Hebräer 10, Vers 18, 22. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen, hohen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, nämlich in Gottes Gegenwart, mit wahrhaftigem Herzen, völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, das Zweite ist, was das Blut Jesu für uns gewirkt hat, es schafft uns einen freien Zugang in die Gegenwart Gottes, dort, wo die Schekina-Herrlichkeit Gottes wohnt. Nämlich in die unmittelbare Gegenwart Gottes des Vaters Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und was hat uns das erkauft und bewirkt, da wir nun Brüder plus Schwestern Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum und zwar durch den Vorhang hindurch. Amen. Das war, wie gesagt, wenn du nicht verstanden hast, was im alten Bund 1670 Jahre geschehen ist, sagst du, okay, freien Zugang zu Gott, aber lieber Vater, alles gut. Im alten Bund durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr durch den Vorhang, musste vorher Räucherwerk aufgeschichtet werden, damit der Raum erfüllt wird mit Rauch, damit es ihn schützt. Und dann wurde ihm noch ein Strick um den Bein gebunden. Das heißt, wenn er nicht selbst sündlos oder in Vergebung gelebt hat, weil er musste erst ein Opfer für sich selber bringen, wäre er in der Gegenwart des Heiligen Gottes tot zusammengebrochen und man hätte ihn dort an dem Strick wieder rausgezogen. Und dann ging der Vorhang wieder zu, ein ganzes Jahr lang. Und die Priester haben davor zelebriert. Versteht ihr? Was das für eine Bedeutung hatte, als Jesus am Kreuz starb, zerriss da 10 Zentimeter dicke, 10 mal 10 Meter, 10 Zentimeter dick, Vorhang im Tempel von oben nach unten. Nicht von unten nach oben, von oben nach unten. Das heißt, Gott selbst hat diesen Vorhang zerrissen. Im irdischen Tempel, wo die Bundeslade ja gar nicht mehr da war. Die war ja seit Jeremias Zeiten verschollen. Und das bedeutet, dass der Zugang zu Gott jetzt frei ist. Gott setzte den Juden sogar ein irdisches Zeichen. Was hat die Religion gemacht? Den Vorhang wieder zugenäht. Was sagt der Glaube? Der Vorhang durch das Blut ist weg, entfernt. Ich habe freien Zugang zu Gott. Ich kann in Beziehung mit Gott leben. Gott ist nicht mehr weit weg, sondern ich kann unmittelbar in seine Gegenwart hineintreten. Und das ist die Anwendung Nummer 2. Geh beständig in Gottes Gegenwart, in deiner persönlichen Gebetszeit, wenn wir hier anbeten, wenn du Gott suchst, auch das über, Gott sagt, kein Vorhang mehr. Mein Kind hat alle Zeit Zugang. Und wodurch? Durch das Blut. Ihr Lieben, und wenn du dir vorstellst, du musst in den Himmel reisen, entrückt werden, um dort Zugang zu haben, das stimmt nicht. Das eines Tages, ja, stehst du vor ihm. Wir haben jetzt Zugang. Und zwar hier im Herz. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das Allerheiligste ist jetzt hier drin, in deinem Geist, wo der Heilige Geist schon wohnt. Und hier drin, in deinem Herzen, hast du alle Zeit Zugang zu deinem Vater, der dich mit dem Heiligen Geist verbindet und du kannst Zugang zu haben zu ihm. Amen. Du bist ein lebendiger Tempel. Und wo du bist, ist der Tempel. Wo du bist, ist Gott, nämlich der Heilige Geist in dir. Wir leben im neuen Bund und nicht mehr im alten. Jesus hat uns bessere Verheißungen geschenkt. Freien Zugang. Was ist, ich habe mal drüber gesprochen, ne? Die Verheißung des neuen Bundes, die 5. Was war die Nummer 3? Alle werden mich kennen, vom kleinsten bis zum größten. Und Gott kennen, erkennen, vom kleinsten bis zum größten bedeutet, sobald du von neuem geboren wirst, hast du Zugang zu deinem Vater. Amen. Und wenn du noch größer im Glauben gewachsen bist, hast du genauso Zugang. Alle werden mich kennen, vom kleinsten bis zum größten. Kraft des Blutes Jesu haben wir freien Zugang in Gottes Gegenwart. Amen. Praktiziert das, ihr Lieben. Wenn du im Himmel ankommst und Gott sagt, Mensch, was machst du dir auf der Erde? Hast du auf der Erde gemacht immer? Ich war alle Zeit in dir. Glaube an das Blut. Nummer 1. Glaube, dass das Blut dir den Zugang geöffnet hat. Und dann geh rein. Die Erfahrung kommt hinterher. Der Glaube kommt vor Erfahrung. Freien Zugang. Ich habe es dem Leitertreffen erzählt. Ich habe das vielleicht vor 3 Wochen habe ich es mal erlebt hier. Vor dem Gebetsabend habe ich hier noch angebetet, einfach vor Gott still und habe einfach immer mein Herz ausgeschüttet. Dachte, Mensch, Herr, und man muss ja mal ab und zu mal sein Herz vor Gott ausschütten. Ne? Und dann in einem Bruchteil von der Sekunde hatte ich so eine tiefe Vateroffenbarung. Ich war noch hier. Ich bin nicht in den Himmel entrückt worden, sondern ich hatte ein Erlebnis mit Gott, dem Vater. Freier Zugang. Sofort hier, im Geist. Und da kam so eine starke Ermutigung, wo der Vater sagte, mach weiter so. Ich ermutige euch. Betet weiter. Kommt regelmäßig zusammen zum Gebet. Sucht mich. Betet mich an. Geht in Fürbitte für die Menschen. Das ist das, was ich liebe. Macht weiter, macht regelmäßig weiter. Trefft euch, kommt zusammen, betet und sucht mein Angesicht. Und das hat mich so erfüllt, diese Ermutigung. Und dann war ich wieder hier. Aber das hat mich so den nächsten Tag erfüllt. ein Bruchteil in der Gegenwart Gottes verändert sehr viel. Amen. So, ihr Lieben, habe ich mir das irgendwie erkämpft oder erkrampft? Nee. Gott ist gut. Wenn du zu ihm schreist, dann nimmt er dich mal ganz einfach zu sich. Ich hatte tatsächlich so eine Erfahrung, als wäre ich wie ganz nah bei ihm auf seinem Schoß. So, Vater, Sohn, wie wenn ich früher meine Kinder, jetzt die Enkel, ermutige und ne, so gut auf sie einrede. So was habe ich da persönlich erlebt von meinem Vater im Himmel. Amen. Das sind Erfahrungen, die kann dir niemand rauben. Und das ist Leben. Amen. Aber das ist für jeden. Ich sage das nur, dass das durch das Blut für den Kleinsten, den Größten, für jeden Gläubigen alle Zeit möglich ist. Amen. Denen, die ihn von Herzen suchen, denen wird er begegnen. Das war die Anwendung Nummer 2. Und die Anwendung Nummer 3 machen wir das nächste Mal. Nee, das ist Familiengottesdienst. Nee, das wird jetzt 14 Tage. Das ist schon wichtig, aber das wird jetzt sehr lange. Ja, habt euch schon gefühlt, weil das ist nochmal eine wichtige Botschaft und da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit dazu. Gut, okay, ihr seid noch hungrig, sage ich die Anwendung 4, die ist kürzer. Die habe ich nämlich, das letzte Mal schon mit erwähnt und das ist das, wo der Herr mich in der Nacht mal ermahnt hat, vom Samstag zu Sonntag, nehme täglich das Abendmahl. Das Anwenden des Blutes bedeutet tägliche Einnahme des Abendmahls. Ihn aufnehmen. Sein Leib und sein Blut. Das versinnbildlicht dir, verinnerlicht dir alle Zeit das Sühneopfer von Jesus. Was sagt Jesus zu Paulus in den Einsetzungsworten, die Jesus ihm persönlich gelehrt hat, in 1. Korinther 11? Nimm täglich das Abendmahl und wenn er zum Herrenmahl zusammenkommt, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das heißt, wenn du das Abendmahl zu Hause nimmst oder wir hier oder in den Häusern, dann verkünden wir den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Verkünden wir dieses Opfer, was er für uns gebracht hat. Und Jesus sagt, wenn ihr das Mahl nehmt, dann tut es zu meinem Gedächtnis. Das heißt, dann erinnern wir uns, wir halten das uns vor Augen, wie Paulus an die Galater geschrieben hat, ich habe euch Christus vor Augen gemalt und das Abendmahl bewirkt genau das. Wenn man es ernsthaft mehr als Routine nimmt. Ne? Wenn man es regelmäßig nimmt, muss man aufpassen, dass keine Routine einschleicht. Aber damit tun wir das zum Gedächtnis. Wir verinnern uns, was es Jesus gekostet hat. Sein Blut, sein Sühneopfer. Amen. Und das hält die Liebe frisch zu ihm. Deswegen steht in der Apostelgeschichte 2, sie brachen das Brot hin und her in den Häusern und nahmen die Mahlzeiten ein mit Freude. In der Urgemeinde war das so, dass sie am Anfang das Brot gebrochen haben, das Abendmahl geteilt und hinterher das sogenannte Liebesmahl gefeiert. Also in den Häusern dann. Ne? Es war immer mit einer Mahlzeit verbunden, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Wichtigkeit und die Bedeutung des täglichen Abendmahls ist die Anwendung Nummer 4. Wann habe ich das gesagt? Vor 3 Wochen, oder 14 Tagen, 3 Wochen. Wer hat denn das bisher gemacht, jeden Tag? Braucht keine Hand heben. Also mir müsste, ne, das ist eine Sache zwischen euch und dem Herrn. Das ist etwas, was der Herr gesagt hat, nicht bloß zu mir, sondern zu uns, allen. Möchte ich euch wieder mal neu reingeben. Weil wenn du das Abendmahl feierst, musst du versöhnt sein mit Gott und versöhnt mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Nächsten. Weil das ist das Opfer der Versöhnung. Also ich kann euch nur ermutigen in der Hinsicht, weil wenn wir vom Herrn stehen, wird er sagen, was nennst du mich Herr, Herr, und tust nicht, was ich dir sage. Also wir können nicht zu Jesus sagen, Herr, und wenn er was zu sagt zu uns, sagen wir, oh. Gerade mal vergessen. Unsere Reaktion drauf beobachtet er schon. Also zur Ermutigung. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für deine Gnade, die du uns in Christus erwiesen hast. Und wir wollen dir, Vater, und dir, Jesus, nochmal so, so sehr danken für deine Liebe, für deine Hingabe. Einfach, das kann man nicht mit Worten ausdrücken. Danke, Herr, für dein Sühnopfer. Danke, dass du dein Leben gelassen hast. Das Leben ist im Blut. Und du hast alles ausgeschüttet, dein ganzes Blut, sagt Jesaja, deine Seele hingegeben, um uns zu erkaufen, um den Zorn Gottes zu sühnen, hinwegzunehmen, damit wir frei sind vom Zorn Gottes und unsere Sünden wegzunehmen, ebenso wie unsere Krankheiten und den ewigen Tod. Danke, Jesus, in einem einmaligen, vollkommenen, allumfassenden Opfer hast du das für uns stellvertretend getan und hast uns eine ewige Erlösung erkauft. Und du hast uns für immer geheiligt und vollkommen gemacht durch dein Opfer. Wir können nur noch sagen, danke, 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 Herr. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, nimm das Wort, arbeite weiter in unseren Herzen und male du oder zeichne Jesus als den Gekreuzigten immer wieder neu vor unsere inneren Augen. Und mach uns frei von all diesem Schleier der Hexerei, dass wir einen freien Blick bekommen auf dich, Jesus, und dein Sühneopfer. Setz uns einfach frei und von den irdischen Dingen, die uns immer wieder zudecken und abhalten, dass wir voller Dankbarkeit dich täglich anbeten. Danke, Jesus. Amen.